Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rollstuhl und Rakete, dem inklusiven Podcast von Vitus aus Meppen. Mein Name ist Marco Stroth und ich sage schön, dass ihr wieder dabei seid. In unserer Mai-Folge hat Sven Jansen sehr offen über sein Leben mit Depressionen gesprochen. Das hat viele von euch bewegt, nachdenklich gemacht und zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Genau deshalb möchten wir heute noch einmal genauer hinschauen. Was passiert eigentlich bei einer Depression? Woran können wir erste Warnzeichen bei uns selbst oder bei Menschen in unserem Umfeld erkennen? Und was kann helfen, wenn der Alltag plötzlich schwer wird? Zu Hause, in der Familie, im Freundeskreis oder auch bei der Arbeit? Depressionen können jeden Menschen treffen. Sie sind keine Schwäche und nichts, das man einfach wegdenken muss. Aber umso wichtiger sind gute Gespräche, ein offenes Umfeld und sicherlich auch professionelle Unterstützung, wenn sie gebraucht wird. Darüber spreche ich heute mit Dr. Gregory Hecht. Er ist ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am St. Vinzenz Hospital in Hasselünne sowie Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und auch noch Facharzt für Neurologie. Herzlich willkommen bei Rollstuhl und Rakete, Dr. Hecht. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich frage mal ganz frech zu Beginn, ist einem Doktor der Doktortitel eigentlich wichtig, dass er mit ausgesprochen wird? Das ist ja so eine Diskussion, die man in Deutschland manchmal führt, dass man nicht so richtig weiß, spricht man die Person jetzt mit normalem Namen an oder ist der Doktortitel wichtig an der Stelle?
Vielleicht vor 30, 40 Jahren war das noch wichtig. In den heutigen Zeiten, glaube ich, kann man das getrost weglassen.
Sehr gut. Wenn Menschen das Wort Depressionen hören, dann denken sie sofort oft an ein sehr schweres Thema und erwarten vielleicht jetzt auch eine sehr emotionale und schwere Sendung. Ich frage mal ein bisschen anders, warum kann es trotzdem hilfreich sein, offen, ruhig und vielleicht auch mit einer gewissen Leichtigkeit über so ein Thema zu sprechen?
Sehr gute Frage. Erstmal grundsätzlich Depressionen. Es gibt nicht die eine Form von Depressionen. Und wenn ich sage, von den Depressionen spreche, meine ich natürlich immer den Menschen mit seiner sehr unterschiedlichen Biografie, Erkrankungsgeschichte, Traumatisierung und so weiter. Es gibt aber ein ganzes Spektrum an depressiven Erscheinungen, Ausdrücken. Also es gibt natürlich auch leichtere Formen, die in der Regel gar nicht zu mir, zum Psychiater durchdringen, sondern vielmehr zunächst beim Hausarzt sind, häufig auch zu Beratungsstellen gehen etc. Und deshalb ist es sehr wichtig, auch die frühen Formen rechtzeitig rauszufischen, damit es gar nicht zu einer schwersten Depression kommt.
Mhm. Darüber wollen wir heute im Verlauf der Sendung auch sprechen. Vorher hätte ich aber noch mal so die Frage, der Sommer, der ist ja jetzt angekommen im Emsland und das bedeutet ja für viele Menschen auch ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Da wollte ich mal fragen, Sie führen ja selbst im Alltag viele tiefgehende Gespräche und haben, so würde ich zumindest vermuten, sehr herausfordernde und manchmal wahrscheinlich auch emotionale Arbeitstage. Haben Sie selbst in dieser Zeit ein kleines Ritual oder einen Lieblingsort oder etwas, worauf Sie sich im Sommer besonders freuen und was Ihnen so Zeit zum Krafttanken gibt?
Ja, in der Tat. Also ich habe jetzt auch in meinem Auto meine Badeklamotten dabei, ah, okay, und Handtuch. Und ich fahre im Grunde immer am Abend nach getaner Arbeit in Hasselünne an den Baggersee hier in Meppen. Und schüttle dann noch einmal den Tag ab.
Ah, okay. Also ich auch im Winter und im Herbst? Nein, es gibt ja diese neumodische Geschichte, dass ja, alle...
Ja, ich finde das toll, die Eisbader.
Ja.
Ich habe das schon mal gemacht, aber irgendwann ist es doch, ab November vielleicht, Dezember, ist schon eine sehr starke Herausforderung.
Und ich kann da ein bisschen ein Lied von singen. Ich habe privat so einen Pool für unsere Kinder und den besteige ich tatsächlich bis Anfang November immer. Oh. Aber dann wird's auch zu hart. Ja. Aber irgendwie macht das was mit einem. Man fühlt sich gut.
Es ist großartig. Ja. Es ist auch sehr gesund natürlich. Es boostert regelrecht die Neurotransmitter und die Stimmung. Menschen, die das machen, bin ich davon überzeugt, haben deutlich weniger Erkältung etc.
Okay.
Schön. Das ist schon ganz gut.
Gut. Wir steigen ein in die Sendung und beginnen sofort mit einer Rubrik, denn wir wollen über unsere Gäste auch immer ein bisschen privat erfahren. Wo kommen sie her? Bei Ihnen ist das ja auch so, man kennt sie vielleicht aus der Zeitung oder aus Berichten und liest mal was, aber vielleicht kennt man gar nicht den Menschen, der dahinter ist. Und den wollen wir heute mal ein bisschen näher kennenlernen in folgender Rubrik.
Vitus privat.
Ja, vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen mitnehmen. Sind Sie ein klassischer Emsländer? Wie sind Sie aufgewachsen? Wo kommen Sie her? Wie war Ihre Kindheit so ein bisschen? Kindergarten, Schullaufbahn, das würde uns mal so ein bisschen interessieren.
Klassischer Emsländer vielleicht nicht. Ich bin in Paris geboren.
Oh.
Tatsächlich, weil meine Eltern zu der Zeit dort gewohnt haben. Wir sind dann im frühen Kindesalter erst in die USA gezogen. Mein Vater, mittlerweile verstorben, ist US-Amerikaner.
Ah, okay.
Und dann sind wir wieder zurückgezogen nach Meppen, und zwar meine Mutter, die ist aber Ur-Meppnerin.
Ah ja.
Und dann bin ich zu späten Kindergartenzeiten nach Meppen zurückgekommen, bin dann hier aufgewachsen, also ich fühle mich durch und durch als Meppner, habe dann am Winterhorst-Gymnasium Abitur gemacht, bevor es dann ja ins Studium ging. Ich habe dann in Heidelberg erst angefangen, war da 3 Jahre. Dann bin ich mit meinem älteren Bruder nach Wien gegangen und von Wien aus nach Hamburg, wo ich insgesamt fast 8 Jahre gewohnt habe. Da auch die neurologische Zeit Facharztausbildung absolviert habe, unter anderem hier auch in Meppen. Und dann sind wir, meine Frau und ich, bewusst ins schöne Emsland zurückgekommen, bevor auch unsere Kinder da waren. Also es war eine ganz bewusste Entscheidung.
Schön. Können Sie sich noch erinnern, was Sie als Kind werden wollten? Wollten Sie immer schon Arzt werden? Oder?
Das hat sich relativ schnell tatsächlich irgendwann bei mir ausgeprägt, ausgebildet. Ich habe in der Kindheit und Jugend relativ aktiv auch Tennis gespielt. Da war ich mal so auf sportlichen Abwägen. Das war tatsächlich auch mal so ein Gedanke. Ist jetzt wie in einem Vorleben, so fühlt es sich an. Und ich hatte aber immer schon auch, ich sag mal, in der Grundschule, dann später in der Mittelstufe ein großes Interesse an Bio und da insbesondere alles, was mit Nerven zu tun hatte im Grunde.
Ja.
Da gibt's ja, kennen wir alle, so wie ist eine Nervenzelle aufgebaut, sowas. Ja. Ich fand das immer extrem spannend und so hat es mich dann eigentlich in diesem Bereich geführt. Und auch im Studium, alles, was im Grunde im Übergeordneten mit Nervenzellen zu tun hatte, fand ich großartig. In der Neurochirurgie, das ist ja ein schneidendes Fach, habe ich das ein oder andere Praktikum gemacht und dann hat es mich in die Neurologie geführt. Und da die Neurologie auch in Deutschland, was ich sehr sinnvoll halte, auch immer überlappend in der Facharztweiterbildung hat es mich in die Psychiatrie dann hineinverschlagen und dann irgendwann zurück ins Emsland und dann hat alles seinen Gang genommen.
Wie wichtig ist Familie für Sie? Also gerade so, wenn man mal zurückguckt, Mutter, Vater, sind das prägende Gestalten in Ihrem Leben?
Bei wem ist es das nicht?
Ja gut, aber nein. Ist ja auch die Frage immer, was bleibt hängen so und was ist da auch Vorbild vielleicht auch mal so, ne?
Ja, also mit Sicherheit, je älter man wird, sieht man sein. Ich glaube, das ist ja auch so eine Art des Erwachsenwerdens oder der menschlichen Reife. Man sieht irgendwann wenn man sich abgelöst hat, seine Eltern ja nochmal aus einem anderen Blickwinkel, wenn es gut läuft, ja. Eine andere Perspektive. Und nein, ich bin meinen Eltern sehr dankbar dahingehend, insbesondere was sie mir und meinen Geschwistern auch einfach ermöglicht haben. Mhm. und auch aus meiner Sicht richtige Betonungen zu setzen, gewisse Werte auch Bildung war im Positiven immer ein Thema bei uns zu Hause, nicht in dem Sinne, dass wir Druck bekommen haben, aber dass Lernen und auch Bildung durchaus einen eigenen Stellenwert haben. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und das ist mit Sicherheit einer der prägendsten Dinge oder Abdrücke, die ich bekommen habe.
Ich bleib mal bei den Werten, so die gerade angesprochen wurden. Welche Werte oder Eigenschaften aus dem Emsland haben Sie so als vielleicht Mensch auch geprägt? Gibt es da welche? Typisch vielleicht auch fürs Emsland?
Was ich großartig hier an unserer Region, ich sag mal im Nordwesten, aber sieht man auch, ich sagte ja vorhin, dass ich in Hamburg gewohnt habe, in Norddeutschland. Menschen sind hier sehr zuverlässig und es wird nicht zu viel geschnackt, sondern man ist, glaube ich, man kann sich auf Menschen verlassen, Absprachen werden eingehalten. Und das bei einer sehr angenehmen Unaufgeregtheit.
Mhm, ja,
also relativ, ja, es ist ja interessant, wie sich so auch unterschiedliche Regionen in Deutschland gebildet haben. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt im Rheinland irgendwo wären, da sind die Menschen sind einfach ein anderer Menschenschlag. Mhm. Und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und vom Kern her. Ich könnte mir auch vorstellen, woanders noch zu leben. Mhm. Das durchaus, wenn man auch das ein oder andere gesehen hat. Aber es gibt keinen perfekten Ort und keine perfekte Stadt oder Region. Und so in der Gesamtbetrachtung, wenn man sehr viel sieht, ist es eine großartige Region. Mhm. Und auch für Kinder hier aufzuwachsen. Mhm. Meine Kinder sind ja jetzt auch Richtung Oberstufe oder sind in der Oberstufe. Wenn ich sehe, wie die noch in sozialen Netzen mit Freunden aufwachsen können, das ist überhaupt nicht selbstverständlich.
Wir wollen den Gregory Hecht ein bisschen näher kennenlernen. Das ist eine Frage, die kommt oft in Vorstellungsgesprächen vor. Haben wir wahrscheinlich beide schon oftmals geführt. Würde ich aber trotzdem gerne stellen. Wenn Sie mal so drei Eigenschaften von sich nennen müssten, wo Freunde oder Bekannte sagen würden, das macht den Gregory Hecht aus. Das ist er vielleicht so ein bisschen menschlich charakterisiert. Könnten Sie das sagen?
Ich fange mit den positiven Eigenschaften an. ja, ich glaube, sehr zuverlässig. Mhm. Das glaube ich schon. Entscheidungsfreudig. Das ist, glaube ich, auch eine Eigenschaft. Und Humor.
Ah ja, sehr gut.
Sehr viel Humor.
Und die Negativen wollen wir gar nicht kennenlernen.
Das ist eine andere Frage.
Ja, genau. Ich möchte noch mal zurückgucken in die Kindheit. Gibt es irgendein Gericht, was so aus der Kindheit in Erinnerung geblieben ist, wo man sagt, oh Mama, die hat die besten, keine Ahnung, Kartoffelpuffer oder Oma. Ich kenne das so oder vielleicht Sie auch, wenn man manchmal so in Haushalte oder in Lebenssituationen kommt und man kriegt so Gerüche mit, dann ist man plötzlich wieder Kind und ist in so einer Situation wieder drin. Kennen Sie das auch und was könnte das sein?
Ich schocke wahrscheinlich jetzt die Zuhörer, aber meine Mutter war keine begnadete Köchin. Ich sag das mal so. Und das soll überhaupt nicht respektlos klingen oder so, aber die hat zeitlebens in ihrer Tätigkeit auch sehr verantwortungsvoll gearbeitet. Und von daher war das nicht das typische Rollenklischee, wofür ich auch sehr dankbar bin. Mein Vater hat dann sein Bestes gegeben in der Küche. Ja, da kamen durchaus einige interessante Gerichte zutage. Aber einzelne, dafür hat's nicht gereicht. Es gab so wiederkehrende, durchaus wie in jeder Familie, wo ich im Nachhinein ein wenig schmunzeln muss. was das so war, aber wir waren alle wohlgenährt.
Sehr gut.
Und was ich meinen Eltern eher damals hoch angerechnet habe und immer noch, das mache ich heutzutage auch gerne. Wir sind relativ häufig auch irgendwo mal essen gegangen, was gar nicht so typisch war, dann vielleicht so in den 80ern, was ich von meinen Schulkollegen, Schulfreunden so mitbekommen habe, aber ich habe das immer geliebt und bis heute noch.
Schön. Sind Sie selber Koch? Also kochen Sie auch mal für Ihre Kinder oder eher aufgrund der zeitlichen Komponente schwierig?
Also Koch, das ist alles, das ist ein ganz hoher Begriff.
Genau.
Also, ja klar, also meine Frau und ich, meine Frau ist ja auch berufstätig und wir teilen das auf, aber auch da, sie wird schmunzeln, falls sie das hier heute überhaupt hört irgendwann, ein Großteil, glaube ich, bleibt immer noch oder ist eher die Regel als Ausnahme, dass in den meisten Familien viel noch an den Müttern, an den Frauen
hängt. Ja.
Hängt und ich bin da auch dankbar aktuell, weil ich könnte nicht die Stunden, die ich vom Kern her ja arbeite in der Klinik, auch Tätigkeiten, das könnte ich so nie absolvieren, wenn ich nicht wüsste, dass meine Frau da tatsächlich auch zu Hause sehr viel abfangen kann. Und ja, auch insbesondere, als die Kinder ja kleiner waren. Ne? Das ist...
Ja, da wird was geleistet, das muss man
absolut
sagen.
Absolut.
Vielen Dank bis hierhin für den kleinen Einblick. Wir wollen ihn noch mal ein bisschen verfeinern über ein Spiel. Und das ist Folgendes.
Entweder oder.
Genau, ich nenne zwei Begriffe und Sie müssen sich für einen entscheiden, im besten Fall mit einer kurzen Erklärung, warum das so ist. Und wir fangen mal ganz locker an. Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher, ganz klar. War ich immer schon zu Schulzeiten im Studium, hängt eher damit zusammen. Ich habe so das Gefühl, dass ich meine geistige Aufnahmekapazität am Vormittag besonders hoch ist und das klingt einfach am Nachmittag zum Abend hin ab und ich war Nachteule, geht gar nicht.
Kaffee morgens beim Rausgehen oder nach der ersten Visite in der Klinik?
Schwarztee.
Morgens. Ah, okay.
Morgens. Also ich trinke jeden Morgen erstmal einen Schwarztee und dann, wie alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in deutschen Krankenhäusern, durchaus Kaffee. Auch manchmal zu viel und dann in der Pause während der Visite und zwischendurch. Wobei ich tatsächlich seit ein paar Wochen, Monaten meinen Kaffeekonsum am Nachmittag eingestellt habe. Das ist eher so im Selbstexperiment mal zu gucken, wie sich der Schlaf entwickelt.
Ah, okay.
Und ich finde, das merkt man schon. Also aktuell, ich trinke nicht nach, sag mal, spätestens 12 Uhr mittags.
Oh, okay.
Hängt damit zusammen, dass einfach Koffein, das wissen viele nicht, ist relativ lange noch im Körper und im Geist. Und ich habe das Gefühl, dass die Schlafqualität dadurch noch besser wird.
Oh, ein erster wertvoller Tipp in dieser Sendung. Sehr schön. Berge oder Meer?
Ganz klar Meer.
Ja?
Ganz klar Meer.
Gibt es so ein favorisiertes Urlaubsland, wo es gerne mal hingeht?
Ja. Also ich bin ein großer Island-Freund geworden.
Oh.
Das ist jetzt eher außergewöhnlich.
Ja.
Aber ich war vor 2 Wochen noch da.
Und
eine wunderschöne kleine Insel. Nicht im klassischen Sinne Meer und Beachurlaub, weil es ja sehr kalt ist. Ja, eine Nordatlantikinsel. Aber wunderschön. Berge. Meine Frau möchte immer in die Berge. Ich bekomme da eher als Nordlicht fast so Beklemmung. Ich muss es mal irgendwann ausprobieren, aber.
Schön, ja.
Noch bin ich nicht so weit.
Harte Frage für einen Direktor wahrscheinlich: Aktenstapel oder Notizbuch?
Aktenstapel oder Notizbuch? Ich muss mich festlegen, dann eher Notizbuch.
Okay. Notizbuch. Gibt es noch ein Notizbuch oder wird das mittlerweile auch schon digital geführt? Ja,
es wird, das meiste wird natürlich digital geführt, aber ich habe in der Tat, schreibe ich noch händisch relativ viel, auch wenn ich mal zum Beispiel einen Artikel oder irgendwas schreibe. Ich kann mich damit irgendwie besser ordnen. Also meine Gedanken kommen klarer raus und das ist präziser, wenn ich tatsächlich händisch schreibe. Das war manchmal so Diskussionsstoff bei uns zu Hause, auch mit den Kindern. Ich bin nicht davon überzeugt, dass auch für die Schulen, dass der reine digitale Weg zu viel so Devices, also wie es Tablets, Smartboards und so weiter, dass das so gut ist, allein auch, weil die Motorik natürlich dadurch so unterbetont wird. Und ich habe oft früher oder bis heute, wenn ich was mir unbedingt einprägen möchte, dann schreibe ich tatsächlich die Definition, schreibe ich als vollen Satz auf, auch wenn ich es nie wieder lese groß. Aber über das Schreiben auf wundersame Weise geht es besser in die Birne.
Ah, interessant. Die Frage, planvoll organisiert oder spontan entscheiden?
Planvoll organisiert.
Ja?
Das ist ein...
Ist das auch eine Lehre aus den Berufsjahren?
Ja. Ich glaube eher, je mehr Menschen ich kennenlerne, glaube ich, ist das schon, man sieht es auch bei Kindern, Jugendlichen relativ früh, spätestens ja bei Studierenden, ein gewisser Wesens- oder Charakterzug, dass planvolle, systemische oder systematische Arbeiten, dass manche eher dahin tendieren und andere eher sehr spontan sind. Das ist nicht wertend gemeint, sondern es ist einfach eine, ich glaube, eine menschliche, so eine Eigenschaft. Ne? Ja. Man kann alles, kann man gewiss sich aneignen, aber wir sind alle unterschiedlich und es gibt eher spontane, kreative Typen. Ich glaube, da bin ich eher tendiere ich in die andere Richtung.
Sind wir mal bei den digitalen Medien und da wäre meine Frage, WhatsApp oder ein persönliches Telefonat?
Gute Frage. 95% WhatsApp.
Ja, mittlerweile.
Das ist mittlerweile, ja. Weil es einfach ja so über die Jahre ein normales Medium geworden ist. Da finde ich ganz interessant, WhatsApp-Texte kann man ja auch eine gewisse persönliche Note reinbekommen.
Absolut.
Wenn ich da als zum Schmunzeln, wenn ich die ersten so mal, wenn mein Sohn mir was gezeigt hat, wie jüngere Generationen, wie...
Auch wie die schreiben.
Wie lieblos.
Oder abgehackt.
Oder Kommata ohne jegliche Anrede, das meine ich. Das ist für mich eher ein bisschen befremdlich. Ich versuche da noch eine gewisse Etikette reinzubringen. Aber das... Telefonat ist ja klar immer noch im Alltag, sowieso bei Freunden ist das voll da.
Was sind Sie für ein Typ, gerade wenn Sie vielleicht auch so in Therapien sitzen, eher der aktive Zuhörer oder der Ratgeber und Sprecher? Mhm. Wahrscheinlich beides, kann man gar nicht so voneinander trennen, ne?
Genau. Das Thema habe ich immer mal wieder auch mit jüngeren Kolleginnen, Kollegen. Aus meiner Sicht ist entscheidend, wo steht mein Gegenüber und mit wem habe ich es zu tun. Also ich gebe mal zwei konkrete Beispiele. Wenn ich jemanden habe, der in einer schwersten Depression feststeckt und praktisch entscheidungsunfähig ist, übernehme ich sehr direkt quasi die Führung und das Ruder zum Patientenwohl. Weil wenn man so schwerst erkrankte oder schwer erkrankte Menschen kennengelernt hat, Das ist sehr befremdlich, wenn ich mich dann so wie in Hollywood-Filmen als Analytiker hinsetzen würde und erstmal schweigen. Das dient nicht zur Versicherung des Patienten und das ist ganz komisch dann. Wenn ich aber jemanden habe, die sehr reflektionsfähig ist, Entscheidungen sehr gut treffen kann, dann nehme ich mich komplett zurück und bin eher auf Augenhöhe ein Berater und gib ihm quasi die fachliche Expertise mit auf den Weg, dass er oder sie für sich gute Entscheidungen treffen kann. Deswegen ist es gibt da nicht eine therapeutische Haltung oder Taktik. Ich glaube, das ist auch einfach obsolet. Also gehörte vielleicht vor 50 Jahren, dass die Therapeuten, wenn sie einmal so und so ausgebildet wurden, dem Menschen ihr Therapiekonstrukt überstülpen. Das ist hat heute auch mit modernen Therapiekonzepten ohne dies nichts zu tun, weil man arbeitet, wie man sagt, störungsspezifisch, also nicht so sehr das, was ich gelernt habe, sondern was die Erkrankung, was da im Grunde am wirksamsten nach Studienlage etc. Geboten ist, das sollte eingesetzt werden. Und wenn ich das nicht kann, wie ich viele Dinge oder andere Menschen es besser können als ich, würde ich die natürlich auch primär dann eher vermitteln oder in andere Kliniken zu anderen Therapeuten etc. vermitteln, weil ich weiß, da gibt es dann Spezialisten und der Mensch ist dort besser aufgehoben, weil man kann heutzutage unmöglich in allen Bereichen hochspezialisiert sein. Mhm.
Kommt zu einem Thema, was finde ich gerade auch unsere Gesellschaft irgendwie, wo ich denke so, Mensch, wie entwickelt sich das gerade? Sind Sie eher ein Optimist oder ein Pessimist? Weil Letzteres hat man so ein bisschen für unsere Gesellschaft gerade.
Ich bin sehr optimistisch von Natur aus.
Ja.
Ich glaube auch nicht, da könnten wir ganz lang in so einem Podcast drüber reden. Ich glaube auch nicht, dass es überhaupt zutrifft, so die Endzeitstimmung, alles wurde schlechter, Klimawandel, Kriege und so weiter. Also ich sag das auch, hab dieses Thema manchmal auch in der Klinik. Wie haben sich unsere Großeltern gefühlt, wenn wir jetzt im Zweiten Weltkrieg wären?
Ja, bestimmt auch nicht anders. Nee, genau.
Also das ist, ich glaube, und in die Nachkriegsjahre, wo basale Bedürfnisse nicht gewährleistet waren. Von daher, ich glaube, jede Generation hat ihre unterschiedlichen Herausforderungen. Und die Jugendlichen, jungen Menschen von heute haben andere Probleme wiederum, als ich sie zu Studentenzeit hatte. Und so geht's eigentlich immer weiter. Aber ich bin kein Freund davon,
alles
allgemein zu sagen, es ist alles nur schlecht und wird immer schlechter. Teile ich nicht die Auffassung.
Ich auch nicht, übrigens. Da bin ich das wir zusammen. zum Abschluss die Frage, Bauch- oder Kopfmensch?
Ich muss mich für eins ja entscheiden, dann Kopfmensch.
Ja, ehrlich?
Kopfmensch.
Doch,
aber ja, deswegen sagte ich, ich muss mich ja für eins. Es gibt natürlich Situationen immer wieder, wo ich auf mein Bauchgefühl höre, privat oder im Job. Und dann kommen ja so Themen auf wie Intuition. Und wenn man in einer, egal, glaube ich, in welcher Tätigkeit, wenn man in einer Führungsposition ist, man muss irgendwann entscheiden, sonst macht es ja niemand anderes für einen. Und dann kann man aber man kann nach links oder nach rechts gehen. Und dann lasse ich mich im Grunde treiben und entscheide mich für einen Weg. Wohl wissend, dass ich auch in den anderen Weg gehen könnte. Aber wir sind nun mal da, dass wir jetzt die Entscheidung treffen müssen.
Genau. Vielen Dank für die Einblicke in das Privatleben. Und jetzt wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, der Sendung, dem Thema Depression in nachfolgender Rubrik.
Nachgefragt.
Ja, Dr. Hecht, ich hatte ja schon mal gesagt, wir hatten im Mai einen Kollegen aus unserem Mitarbeiterstamm bei Vitus zu Gast, der sehr offen über seine jahrelangen Depressionen auch gesprochen hat. Das hat sehr viele Reaktionen nach sich gezogen, sehr viele Fragen, und wir haben festgestellt, es ist ein großes Thema hier auch bei Vitus, aber wahrscheinlich auch in der Gesellschaft, und deswegen hatten wir Sie nochmal eingeladen, um das Ganze vielleicht so ein bisschen aus einer eher fachlicheren Richtung nochmal zu betrachten. Und ich fange mal ganz leicht, für mich jetzt leicht an, vielleicht ist es gar nicht leicht. Was ist eigentlich genau eine Depression? Kann man das eigentlich beschreiben?
Wir können uns dem Thema ja mal annähern. Also, wichtigste vorweg, eine Depression ist eine sehr ernstzunehmende psychische Erkrankung. Das kann ich gar nicht oft genug sagen oder betonen, weil in vielen Köpfen schwirrt manchmal noch so rum, jeder ist mal schlecht zufrieden, wie wir im Emsland sagen, jeder ist mal schlecht drauf. Also Depression, mal vielleicht eine leichte oder eingängige Definition. Depressionen sind ernste psychische Erkrankungen, die vom Kern her den ganzen Menschen erfassen, so wie er sich fühlt, wie er denkt, wie er sich im Alltag verhält, wie er sich gibt. Und das Wesen ist, deswegen wird es unter Stimmungserkrankungen quasi eingestuft, dass die Stimmung des Menschen, wir alle haben, wo wir beiden jetzt hier sitzen, wir haben eine gewisse Grundstimmung, wie man durchs Leben läuft. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Und die ist krankhaft qualitativ verändert. Das ist quasi so das Wesen von Depression. Und was bedeutet das? Zum Beispiel, dass die Stimmung, daher kommt ja das Wort Depression, kommt aus dem Lateinischen, heißt niedergedrückt. Das ist wörtlich, die Stimmung ist niedergedrückt, depressiv verstimmt. Was das bei einzelnen Menschen bedeutet, ist sehr, sehr unterschiedlich. Was wir auch in der Klinik sehen oder was ich in der Ambulanz sehe, Menschen können sich leer fühlen. Die können sich ausgebrannt, erschöpft fühlen. Wenn man sich mit Farben dem nähert, die Welt ist in einem grauen Nebel, in einem Schleier eingehüllt. Man kann, muss aber nicht traurig sein, tief traurig. Es geht so weit, das ist sehr, sehr quälend für Betroffene. Man kann sich das im Grunde gar nicht so vorstellen. Es gibt Menschen, die haben überhaupt gar keine Gefühle mehr. Das ist ein berühmtes, auch so ein Fachausdruck, Gefühl der Gefühllosigkeit. Und das muss man sich vorstellen. Also so ein praktisches Beispiel, wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt und man hat kleine Kinder und die kommen zur Tür oder Hunde oder was auch immer. Man kann ja machen, was man möchte, und das Herz geht auf und man freut sich, man schwingt da mit. Das kommt alles zum Erlöschen. Also das sich freuen können, positive Emotionen, das ist nicht mehr vorhanden, und da leiden Menschen natürlich auch darunter, weil man merkt das zumindest auch in den frühen Phasen, merkt man, oh, oder wenn man Großeltern hier im Emsland, die Enkelkinder, und man, normalerweise freut man sich natürlich, wenn die Enkel dann zu Besuch kommen. Wenn dann die Großeltern merken, die Großmutter merkt, oh, da kommt so ein kleiner Dötz an, wo man ja sonst schon am Strahlen ist, das Kind strahlt, die Oma strahlt, da geht nichts mehr auf von der Gefühlslage. Und dann kommen natürlich ganz viele andere Beschwerden, Symptome hinzu. ganz typisch sind, ich mag den Begriff eigentlich nicht so, weil er technisch klingt, Antriebsstörung. Der Antrieb eines Menschen ist im Grunde, wir alle haben eine Energie, wie wir durch den Tag kommen, auch heute Morgen. Wir sind aufgestanden und man hat eine gewisse Akkuladung. Das ist so dieser Antrieb. Und Menschen fühlen sich im Grunde permanent erschöpft und müde. Oder die fühlen sich sehr gebremst. Die haben innerlich zwar Energie, aber es geht so weit, dass die im Bett liegen und im Grunde wie so eine bleierne Schwere in den Gliedern verspüren. Auch Depression verspürt man natürlich körperlich am Leib. Ja, wir können uns nicht trennen oder sagen, das ist nur was in der Psyche. Jemand mit einer Depression fühlt sich auch körperlich einfach nicht mehr vital, fühlt sich platt, ausgelaugt. Es kann alle möglichen zusätzlichen Beschwerden dazukommen. Da sind die Hausarztpraxen natürlich voll davon. Ne? Menschen, die haben Schwindel, die haben Übelkeit, die haben Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Tinnitus, Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme, sexuelle Funktionsstörung, und dahinter steht dann letztendlich eine eventuell noch nicht diagnostizierte Depression. Weil das kommt alles, das sagte ich vorhin eingangs, eine Depression erfasst immer den ganzen Menschen in seiner kompletten Persönlichkeit. Und ich glaube, man kriegt ein Gefühl dafür, das hat nichts damit zu tun, normale Traurigkeit oder man hat ein paar Tage, wo man schlecht drauf ist oder man hat sich gerade getrennt. Man kennt sofort den Auslöser und man hängt in den Seilen und man kann das aber immer zurückführen auf einen Auslöser. Das gibt es bei Depressionen so nicht. Und dann gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche, Dinge, die Menschen belasten. Tatsächlich das häufigste Symptom überhaupt bei Depressionen, es wird vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen wundern, sind Schlafstörungen. Mhm. Also es gibt keine Depression ohne Schlafstörung. Am häufigsten sind in der Regel, Menschen können schlecht einschlafen, die grübeln dann lang oder die wachen morgens ganz früh auf, ist natürlich sehr quälend um 3-4 Uhr und immer wieder kommen irgendwelche teils sinnlosen Gedanken in den Sinn. Das ist mit am häufigsten, und in der Medizin gibt es so im Grunde alles, was typisch ist, gibt es dann auch das Atypische. In seltenen Fällen gibt es auch Menschen, die haben ein zu hohes Schlafbedürfnis. Die können teilweise 16, 20 Stunden pro Tag sind die am Schlafen. Das sind eher so atypische Präsentationen, wie wir sagen. Konzentrationsstörung, also da könnte ich so weitermachen, was alles dazukommt. Das Selbstwertgefühl geht richtig in den Keller. Ich habe vor Augen eine junge Frau vor Jahren, die war sonst ganz tough, stand voll im Leben. Die war nachher entscheidungsunfähig, überhaupt morgens zu entscheiden, was sie anzieht für den Tag. Was ja in der Regel eine Sache ist, was ganz schnell geht, dann ziehe ich mir halt was an. Manche grübeln vielleicht ein bisschen länger darüber. Aber die hat dann stundenlang gebraucht überhaupt und dann hat sie wieder Sachen verworfen. Also man sieht, wie auch inhaltlich, man ist nachher so hilflos, ambivalent und ängstlich, überängstlich, man zweifelt ständig an sich. Das kommt alles dazu.
Also das ist ja ein sehr breites Spektrum, ein sehr weites Feld. Woran merke ich denn als jemand, der vielleicht jetzt diese Anzeichen hat, woran merke ich denn eigentlich, du solltest dich jetzt mal kümmern und damit zum Hausarzt gehen oder dich an jemanden wenden, weil das hat der Sven Jansen nochmal so gesagt, mir war das am Anfang gar nicht bewusst. Mhm. Natürlich habe ich gemerkt, ich habe schlechter geschlafen, natürlich habe ich gemerkt, wenn ich aufgewacht bin, die Spirale im Kopf war da, natürlich habe ich morgens gemerkt, ich komme irgendwie nicht richtig raus, aber diese Selbsterkenntnis zu sagen, also wie bei einer Magenerkrankung oder Magen-Darm, okay, alles klar, du musst jetzt in die Apotheke, die hat man erst sehr spät. Gibt es da eigentlich eine Art Frühwarnzeichen, wo man sagt, wachsam sein und drauf schauen?
Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und in der Tat, es ist natürlich auch schwierig, weil in der Regel Depressionen entwickeln sich ja nicht von einem auf den anderen Tag, sondern es ist so ein schleichender Prozess, wie der Kollege da bestimmt beschrieben hat. Und man ist ja betriebsblind, wenn das so über die Wochen sich peu à peu entwickelt, dann ist das, insbesondere wenn man einsam ist, isoliert, ist das in der Tat auch schwierig zu erkennen. Als Faustregel gilt natürlich, wenn ich sehe über, ich sag mal, die Wochen, das ist schon relativ lang, ne? Also auch da gibt es keine klaren Vorgaben, aber so, wenn jemand mehr als 4 oder 6 Wochen merkt innerlich, was ist mit mir los? Ich habe gar keine Energie mehr. Ich schlafe so schlecht und ich kenne mich eigentlich gar nicht so. Oder eigentlich bin ich ganz resolut. Ich komme im Job gut klar und mir fällt es jetzt schwer, auf einmal überhaupt die und die Banalität im Alltag, was ich immer bisher gut hinbekommen habe, durchzuführen, dann ist der allerwichtigste erste Schritt natürlich erstmal sich Hilfe zu holen. Vielleicht erstmal überhaupt ja ins Gespräch zu kommen. Was wir ja auch benötigen in quasi als Psychiater, dass wir Angaben, wir sagen immer Fremdanamnese, wir brauchen natürlich auch Angaben von dem Umfeld. Ob das Familie ist, ob das Freunde ist, ob das Arbeitskollegen sind. Die merken ja in der Regel auch, jemand zieht sich mehr und mehr zurück. Oder ist ja auch so ein ganz wichtiges Symptom bei Depression, ein Interessenverlust. Wenn jemand begeistert bisher immer zum Fußball gegangen ist oder in den Chor, egal was, und das Umfeld merkt, Mensch, du kommst gar nicht mehr jetzt zum Fußball, bitte nachfragen.
Lieber also aktiv angehen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das Umfeld, Familie, Freunde, im Zweifelsfall einmal mehr fragen, was soll passieren, als zu wenig. Und für Betroffene, da kommen wir jetzt eher so in den medizinischen Bereich, was aber, ich sag mal, nie untergehen darf. Ich sagte vorhin, dass Energielosigkeit, Antriebslosigkeit ein Hauptsymptom von Depressionen darstellt. Wir müssen immer im Hinterkopf behalten, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche körperliche Erkrankungen, die genau das ja bewirken können. Und das sehen wir auch. Also einmal pro Monat sicherlich bei uns in der Klinik. Ich gebe mal 2 häufige Beispiele. Wenn Sie eine junge Frau sind und Sie haben einen starken Eisenmangel mit einer Blutarmut, was hat man dann? Man hat keine Energie. Wenn Sie zu wenig Blut im Körper haben, laufen Sie keinen Marathon. Also vielleicht steht hinter dieser Symptomatik gar keine Depression, sondern tatsächlich ein schwerer Eisenmangel. Oder noch so ein Klassiker ist, sehen wir auch regelmäßig, sind Schilddrüsen, Unterfunktion häufiger, seltene Fälle habe ich vor einer Woche noch gesehen, Überfunktion, ist ein bisschen anders, aber der Klassiker ist eine Schilddrüsenunterfunktion. Ist im Grunde so, die Schilddrüsenhormone, unser Motor, wie wir laufen und wie wir durch den Alltag kommen. Und wenn ich eine schwere Schilddrüsenunterfunktion habe, auch da ist die Akkuladung runtergefahren. Und es wäre natürlich dann fatal, wenn das übersehen wird und ein Psychiater, Hausarzt, wie auch immer, gibt dem Menschen ein aktivierendes Antidepressivum. Er müsste aber eigentlich Schilddrüsenhormone haben. Deswegen ist das auch so eine für jeden Zuhörer, Zuhörerin wichtige Take-Home-Message. Bevor man überhaupt ja Depression diagnostizieren kann, darf, gehört es sich, dass auch ernste körperliche Erkrankungen ausgeschlossen werden. Das bedeutet, wenn man beim Hausarzt in der Regel ist, wird der Blut abnehmen und die Hausärzte machen da, die sind alle fit und die bestimmen diese Werte auch, ne? Was ich gerade sagte, das wird routinemäßig bestimmt, auch die Schilddrüse, das wird fast immer dann gemacht. Und dann ist man schon mal insofern auf der sicheren Seite, dass man die häufigen Sachen, die sind dann schon mal ausgeschlossen. Aber das darf natürlich nicht passieren, dass eine körperliche Erkrankung übersehen wird.
Ich möchte noch mal einmal bei dem Thema ansprechen bleiben. Wir sind ja bei Fitus auch viele Einrichtungen, viele Kollegen so untereinander. Und ich glaube, das war auch ein Thema nach der letzten Sendung, so diese Frage, ja, ich merke, dass mein Kollege irgendwie eine Veränderung hat. Wann ist der richtige Zeitpunkt, da die Person anzusprechen? Und wie direkt darf ich sowas eigentlich tun? Was ich jetzt höre, ist ruhig sehr direkt und klar auch sein, damit vielleicht auch ein Stück weit dieses Gespenst, das so im Raum ist, rausgenommen wird, richtig?
Ja, ganz wichtige Frage. Und ich gebe mal das oder ein Extrembeispiel. Immer wieder kommt die Frage auf, oder es hält sich so ein Mythos, wenn jemand lebensmüde Gedanken hat, also Suizidgedanken, dass man, wenn man fragt und auch direkt nach Suizidgedanken fragt, dass man das dem quasi einreden kann oder in den Kopf setzen kann und dann suizidiert er sich, dann nimmt er sich das Leben. Es ist genau das Gegenteil, sollte der Fall sein. Direkt nachfragen. Ja? Man kann ganz konkret fragen, ich mach mir Sorgen. Mir ist aufgefallen, du bist jetzt seit Wochen ständig reizbar. Ich kann gar nicht mehr mit dir reden. Zum Sport kommst du auch nicht mehr. Ich wollte nur nachfragen, geht's dir gut? Können wir drüber sprechen? Das wäre schon mal ein Einstieg. Und Ärzte müssen ohne dies, Psychiater in jedem Erstgespräch gehört immer direkt die Frage nach lebensmüden Gedanken. Also wenn man sich wirklich Sorgen macht, sollte man immer sich überwinden. Das ist vielleicht für einen selbst ja auch eine Herausforderung. Ne? Ich bin da quasi betriebsblind und mache das ja seit Jahren und für mich ist das eine ganz normale Frage. Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch Überwindung kostet. Aber dann direkt wirklich nachfragen, sinngemäß, ich habe Angst, du hast da mal irgendwie so eine Bemerkung gemacht. Darf ich mal direkt fragen, hast du schon mal darüber nachgedacht, dir was anzutun? Mhm. Weil das ist dann wirklich, da sind wir mittendrin in so einer Frage, was kann das Umfeld, was kann die Familie, Freunde tun, wenn derjenige sich dann öffnet und sagt, ja, ich muss ehrlich sagen, mir geht's richtig schlecht und ich hatte schon so Gedanken, dann darf man natürlich nicht ein Jahr auf einen Termin beim ambulanten Psychiater warten, sondern dann ist in der Regel, sag mal, tagsüber der Gang notfallmäßig zu jedem Arzt. In der Regel geht man ja erst zum Hausarzt. In solchen super akuten Fällen, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Emsländer Suizidgedanken hat und der hat bisher nie damit zu tun gehabt, der geht dann zu seinem Hausarzt, Hausärztin und der kann das in der Regel hervorragend einschätzen Und dann geht im Grunde so eine, ja, beginnt dort die weitere Therapiekette. Und notfalls, wenn jemand so schwer betroffen ist, am selben Tag wird er noch im Krankenhaus aufgenommen. Genauso wie wenn jetzt jemand einen Verkehrsunfall hatte. Naja, er kommt ja dann auch in die Klinik. So ist das im Grunde die Analogie auch bei schweren psychischen Erkrankungen.
Wir hatten nach der letzten Sendung so eine Rückmeldung, dass gesagt worden ist, mein Kollege lebt alleine zu Hause. Der hat gar nicht so ein richtiges Umfeld. Jetzt stelle ich das fest. Ich spreche ihn an. Oftmals ist da ja auch eine Scham da, sich dann zu öffnen. Ich wähne aber, dass da Unheil im Gange ist. So zu sagen, Mensch, was mache ich denn dann? Also da sind mir ja ein bisschen die Hände gebunden. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Ich denke da gerade vielleicht so in Richtung sozialpsychiatrischer Dienst.
Absolut.
Da nochmal so eine Hilfe anzusteuern, die dann vielleicht von sich aus nochmal da auf diese Person zugeht? Oder was sind da für Möglichkeiten? Genau.
Ich persönlich würde, wenn ich wüsste, da gibt es vielleicht noch einen guten Draht zur Familie, manchmal ist das ja auch, gibt es den nicht mehr oder gar keine Angehörigen, Freunde, die würde ich vielleicht als erstes informieren. Und dann, was du gerade gesagt hast, wir haben hier im Emsland einen hervorragenden sogenannten sozialpsychiatrischen Dienst. Das ist ganz einfach gesprochen, alle Städte, Landkreise in Niedersachsen haben eine Anlaufstelle. Da sind fachlich sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, Sozialarbeiterinnen, Psychologen, Psychiater. Und die machen auch Hausbesuche. Es ist primär kostenlos. Man kann sich dort melden, auch als Angehörige, Freunde. Und die sind exzellent geschult und werden sich dann ein Bild von der Situation machen. Und erstmal, das ist ja auch, finde ich, sehr, sehr schwierig, erstmal überhaupt einen Überblick über dieses ganze Hilfsnetz zu bekommen. Das sehe ich auch bei unseren jungen Assistenten manchmal, die, wenn die sogar das noch nicht überblicken, alles, was ein Mensch machen kann, wie soll der Laie das dann machen?
Klar.
Ja. Was es alles an Unterstützung gibt. Und es gibt mehr, als man meint.
Aber was ich da raushöre, ist auch da nicht hinterm Berg halten mit so einer Sache, sondern aktiv werden. Also wenn Kollegen das merken, nicht sagen, gut, ist hier Arbeit, interessiert mich nicht weiter und dann, du bist deines Glückes Schmied, sondern aktiv vielleicht auch den Weg wählen und wenn überhaupt nichts hilft, wenn es keine Familie gibt, vielleicht eher beim sozialpsychiatrischen Dienst anzeigen, ey, ich mache mir Sorgen und dann passiert auch was.
Ja, ich hoffe das doch sehr. Wir sind, das ist doch einer der großartigen Dinge hier auf dem Land noch, dass wir im Grunde aufeinander aufpassen.
Mhm. Ja.
Wir sind nicht in der
Großstadt,
wo man im Hochhaus den Nachbarn noch nicht mal kennt. Also ich hoffe, dass wir da aufeinander aufpassen und wenn es mir sehr schlecht gehen würde, dass mich mein Umfeld dann auch quasi mit an die Hand nehmen würde und dann, ich sag mal, zur richtigen Hilfe, Anlaufstellen, wie auch immer, im ersten Schritt hinleitet. Das ist, und ich glaube, das ist einfach ein riesen, eine tolle Sache hier im Emsland, auch wenn ich das manchmal sehe, auf den Dörfern noch, wie da der soziale Verbund noch da ist, ne? Wie man aufeinander aufpasst. Das ist schon gut. Mhm. Und auf jeden Fall, man macht nie was damit verkehrt, nachzufragen und dann auch Hilfe anzubieten.
Jetzt ist es ja so, psychische Erkrankungen nach wie vor sind ein Tabuthema im Land. So, das ist mit Sicherheit besser geworden, gefühlt, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Trotzdem ist es immer noch so. Wir haben gerade drüber gesprochen. Ein Mensch stellt bei sich fest, ah, da verändert sich gerade was, der Weg zum Hausarzt. Manchmal ist es dann eben auch so, dass es auch eine begleitende Therapie mit Antidepressiva geben muss oder vielleicht sogar ein Klinikaufenthalt. Das stelle ich fest, das ist in vielen Köpfen ein unglaubliches Problem, weil irgendwie die Leute so Angst haben, was muss ich dann, kriege ich da irgendwelche Tabletten, chemischen Sachen intus und die machen mich völlig anders vom Kopf her oder eine unglaubliche Angst da ist vor so einem Klinikaufenthalt. Was können Sie uns mit auf den Weg geben, zu sagen, hey, das ist sinnvoll und das ist nicht so, wie man das denkt manchmal vielleicht?
Ja, das höre ich auch, ich sage mal, fast jeden Tag auf jeder Visite, die Bedenken. Und das, ich kann das total nachvollziehen. Vielleicht mal die so zwei, drei Vorausbemerkungen. Kein Arzt, kein Psychiater bekommt erstmal irgendwie mehr Geld oder mehr Zuwendung, wenn er irgendein Medikament XY oder Z verordnet. Ich persönlich zum Beispiel noch nicht mal Pharmavertreter in der Klinik. Ich habe das, als ich die Leitung in Haselünne übernommen habe, habe ich das quasi mich davon losgelöst. Ich handhabe so immer noch, und das finde ich auch sinnvoll, wenn neue Medikamente auf den Markt kommen, werden die Firmen dann eingeladen und dürfen das einmal vorstellen, weil wir natürlich fachlich auch auf der Höhe bleiben wollen. Zum Thema Medikamente. Jegliche Therapien, das trifft nicht nur auf Medikamente zu, bei Depressionen, richten sich, und das sagen auch quasi Leitlinien, die wir in Deutschland haben. Also Leitlinien sind im Grunde medizinische Empfehlungen. Wie geht man mit bestimmten Erkrankungen fachlich um? Die gibt's in Deutschland, die gibt's in den USA, überall auf der Welt. Und entscheidend ist, dass der Schweregrad der Erkrankung bestimmt, ob ein Medikament sinnvoll ist oder nicht. Und dann, was der Mensch, ich sag mal, möchte oder nicht. Manchmal mit Vor- und Nachteilen. Und Antidepressiva sind keine Wundermittel. Ich sehe das aber jeden Tag. Wenn jemand, ich gebe mal ein konkretes Beispiel, oder wann kommen Medikamente in Betracht? Wenn jemand eine schwere Depression hat. Viele können sich gar nicht vorstellen, was wir ja auch in Haselünne sehen. Die Menschen sind so in ihrer Depression gefangen, die sind wahnhaft davon überzeugt, dass die tot sind oder dass die verarmen. Die haben so viel Schuld auf sich geladen. Diese Menschen sind in einem totalen Ausnahmezustand. Die sind nicht so, wie sie normalerweise sind. Das hat auch nichts damit zu tun, dass die sich vielleicht gerade getrennt haben oder die Kinder nicht gut in der Schule sind. Die hat quasi eine Erkrankung überrollt. Bei diesen Menschen ist es ein Kunstfehler, ich sage auch gleich warum, sie nicht mit Medikamenten zu behandeln. Warum ist das so wichtig? Schweres Thema, aber jedes Jahr in Deutschland suizidieren sich 10.000 Menschen.
Das ist eine Menge, ja.
Eine Menge. Und die Zahlen sagen, 40-70% sind allein auf Depressionen zurückzuführen.
Wahnsinn, ja.
Auch im Emsland, wir haben, ich kenne die genauen Zahlen, aber wir haben im Emsland jeden Monat auch Menschen, die sich das Leben nehmen.
Ja.
Und es ist ja immer so das Klischee, ich bin ja auch Psychotherapeut, verhaltenstherapeutisch ausgebildet, dass man im Grunde nur quasi gut genug mit denen sprechen muss oder die Probleme erkennen muss oder beispielsweise man spricht dann über die Trennung, über den Verlust und dann geht es denen besser. Das gibt es auf jeden Fall, aber entscheidend ist, was ich gerade sagte, es hängt davon ab, vom Schweregrad der Erkrankung, wie tief steckt jemand in der Depression. Und was dann, kommen wir auf die Medikamente zu sprechen. Die Kunst ist es im Grunde, jedes Medikament kann auch Nebenwirkungen haben. Es gibt über 30 Antidepressiva. Die Kunst ist es im Grunde, das Medikament zu finden, womit derjenige einfach gut zurechtkommt. Und ich habe Patienten, die nehmen seit Jahren Medikamente ein, die kommen super gut zurecht, denen geht es von der Stimmung gut, die arbeiten wieder voll und die haben 0,0 Nebenwirkungen. Mhm. Ich kenne aber auch Menschen, die brauchen 2 oder 3 Medikamente und haben unerwünschte Wirkungen. Mhm. Gewichtszunahme zum Beispiel oder sexuelle Funktionsstörungen. Das ist ja genau dann die Kunst in der Psychiatrie, mit den Menschen, sie dann wieder zu beraten, an die Hand zu nehmen. Okay, was können wir jetzt machen? Stellen wir nochmal um. Ansonsten, Antidepressiva ist auch so ein Mythos, machen nicht abhängig. Muss man auch immer wieder betonen, wenn man, auch im Emsland gibt es einen Schwarzmarkt oder in den Großstädten. Wenn Sie dann am Bahnhof irgendwo sind, Sie können alles kaufen, aber keine Antidepressiva.
Ja.
Die ändern auch nicht den Menschen. Das ist auch so eine Befürchtung.
Genau, dass
okay,
ich völlig
ich habe
genau meine.
Ich habe Angst davor. Das ist nie das Ziel auch von moderner Psychiatrie. Schon aus meiner Sicht seit Jahrzehnten nicht mehr. Man wird ja nicht als Mensch geändert, sondern wenn man in eine Depression hineingerät, ist man quasi in einem Zustand, wo ich eine Erkrankung, Störung habe, wie auch immer ich sie jetzt bezeichne. Und das Medikament bewirkt, dass ich wieder der bin, der ich zu guten Zeiten ja war.
Hm, genau.
Drogen machen was anderes. Ja. Die kennt genau. Jeder.
Ja, ja, klar.
Drei Bier im Kopf,
ja.
Da ist man ein bisschen anderer Mensch. So ist man
stimmt.
Ja eigentlich nicht. Das machen dann Drogen, das machen Antidepressive aber nicht.
Ah, okay, alles klar. Also kann man so ein bisschen einfach auch von medizinischer Sicht sagen, so ein bisschen das Thema zu enttabuisieren und einfach zu sagen, es ist eine unterstützende Geschichte, um wieder klarzukommen, vielleicht im ersten Schritt.
Absolut, absolut. Das ist eine prima Formulierung. Und wir haben auch in Haselünne, auch ambulant, wir haben selbstverständlich Patienten, die bekommen gar keine Medikamente. Und denen geht's auch. Es gibt ja andere Therapieverfahren. Also die Therapie... Die Behandlung von Depressionen ist ja nie nur ein Medikament, so sollte es nicht sein, sondern es gibt viele
begleitende
Säulen der Behandlung oder Bausteine. Medikament ist das eine, Psychotherapie ist eine große, wichtige Säule, immer die Problematik, gerade auf dem Land, bekomme ich überhaupt einen Therapieplatz? Wie schnell geht das? Dann gibt es andere biologische Verfahren noch der Therapie. Das sind solche Sachen bei den schwersten Formen, die berühmte EKT, Elektrokonvulsions- oder Elektrokrampftherapie, Magnetstimulationstherapien. Es gibt sogar, der ein oder andere vielleicht mal im Fernsehen gesehen, es gibt auch einen bestimmten wie ein Herzschrittmacher. Das gibt es auch bei einem Hirnnerv, ein sogenannter Vagusnervstimulator. Da gibt es viele andere wichtige Therapiebausteine, Ergotherapie, Kunsttherapie, Sporttherapie. Und das sind ja alles wichtige Therapiebausteine. Deswegen sind ja nie nur Medikamente. Nur auch da, weil ich die Diskussion so oft oder diese Gespräche so oft gehabt habe, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jemand kommt zu mir mit einer Depression vom Hausarzt geschickt. Und er sagt, ich bin seit Wochen, Monaten, ich habe keine Energie mehr. Ich bin permanent müde und erschöpft. Wir wissen, Sport wirkt exzellent antidepressiv. Jetzt vereinbare ich im ersten Schritt mit ihm, hör mal zu, oder sag Marco, hör mal zu, wir sehen uns in 2 Wochen wieder oder in 3 Wochen. Deine Aufgabe ist es jetzt, 6-mal zum Sport zu gehen oder 6-mal sich zu bewegen. Was meinst du, ist das Problem dann, wenn die wiederkommen? Die sagen, ich wollte wohl, aber Ich bin zu müde,
ja, ja,
ich bin
ich zu konnte erschöpft. Nicht. Genau, diese Anzeichen.
Was macht man dann?
Ja, ja, gut.
Weil dieser, was ich gerade gesagt habe, das ist auch in der Verhaltenstherapie, das ist ein sogenannter positiver Aktivitätenaufbau, das ist ganz wichtig. Nur, das ist das oft, was, glaube ich, Laien nicht nachvollziehen können. Wenn meine Akkuladung so weit unten ist, brauche ich erstmal, und wenn es für ein paar Wochen oder wenige Monate ist, quasi Rückenwind. Ich brauche einen Anschub.
Mm.
Das machen Medikamente.
Okay.
Wenn ich dann wieder oben auf bin, selbstverständlich, das gehört ja alles auch dazu, zum Beratungskontext, muss ich die Kurve bekommen, zur Selbsthilfegruppe zu gehen. Es gibt auch im Emsland, es gibt einen Lauftreff bei Depressionen. Ich gehe dann wieder zum Sport. Wenn es dann richtig gut läuft, kann ich ja in Absprache mit meiner Ärztin, mit meinem Arzt, wie auch immer, kontrolliert die Medikamente dann auch reduzieren. Aber was mache ich, wenn ich einfach nur in den Seilen hänge? Und manche können sich auch da, ich bin ja Krankenhauspsychiater, deswegen sehe ich so die schwerst erkrankten Menschen. Wir haben, du hast vorhin das Beispiel gegeben, was mache ich, wenn jemand sich nur noch zu Hause einigelt und er kommt gar nicht mehr? Ich glaube, vielen Menschen ist nicht bewusst, Depressionen können wirklich das Leben akut vital bedrohen. Das ist wie so ein Herzinfarkt. Mhm. Wir haben Menschen, die nicht mehr richtig trinken, die 20, 30 Kilo abgenommen haben, weil die so in den Seilen hängen, die essen und trinken gar nicht mehr und brauchen Infusionen. Die müssen schnellstmöglich in die Klinik kommen. Mhm. Bei diesen Patienten, was soll man machen? Soll ich sagen, hör mal zu, der liegt seit Wochen mehr oder weniger den ganzen Tag im Bett, kommt gar nicht mehr raus. Wenn ich dem sage, du musst jetzt Sport machen, dann ist der natürlich, der denkt, was ist das,
ja,
für ein Verrückter?
Was willst du von mir, genau. Genau.
Mhm. Ja? Ja, ja, ja. Das demotiviert ihn ja noch mehr. Und das meinte ich auch mit, was man als Therapeut wissen muss. Wann nehme ich wen wie an die Hand? Wenn jemand sehr schwer erkrankt ist, wird man deutlich aktiver und nimmt ihm auch am Anfang erstmal die Entscheidung ab, weil er entscheidungsunfähig ist im Rahmen seiner schweren Depression.
Ja. Also es gibt nicht den einen Weg, sondern wie Sie schon gesagt haben, man muss immer das Individuum sehen und dann auch einen individuellen Weg. Also man kann jetzt nicht sagen, Medikamente und alles ist gut, sondern es braucht ein abgestimmtes Verfahren oder ein Programm, was dann eben auf den Menschen zugeschnitten ist.
Genau, richtig. Ja. Das ist quasi der optimale Fall, dass man genau gucken muss, wie geht es einem Menschen? Man bestimmt quasi den Schweregrad, da fließt viel Diagnostik mit ein. Was möchte der Mensch?
Mhm.
Er muss natürlich immer in der Lage sein, selbst entscheiden zu können. Und dann erstellt man individuell, was zur Verfügung steht. Das klammert man ja immer außen vor. Nur, das ist ja ein Riesenproblem. Das werden die Zuhörerinnen und Zuhörer alle bestätigen können. Wenn ich jetzt, die Probleme fangen ja oft an, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe zum Beispiel eher eine leichte Depression oder die ist noch nicht so, dass ich nach Haselünne in die Psychiatrie muss. Und Psychotherapie täte mir jetzt gut, da erstmal einen Platz zu bekommen, ist eine ganz große Herausforderung. Mhm. Ne? Also gelinde gesprochen.
Mhm.
Da war so die Hoffnung, manche kommen damit sehr gut zurecht. Um Zeit zu überbrücken, gibt es mittlerweile abgekürzt, das nennt man DIGAS, digitale Gesundheitsanwendungen.
Mhm.
Die können in der Tat auch sehr einfach Hausärzte, Fachärzte sowieso verordnen. Da gibt es auch durch Studien belegte Programme, wo die Betroffenen bekommen dann einen Freischaltcode von ihrer Krankenkasse. Und oft sind das so verhaltenstherapeutisch angelehnte Therapieprogramme. Und dann geht man über sein Smartphone, über den Computer. Es gibt auch Chatfunktionen, aber Man durchläuft quasi wie so Depressionsprogramme. Und zur Überbrückung ist das natürlich, der Gedanke ist ganz gut. Meine persönliche Erfahrung ist da, da sind wir so, wir sind soziale Wesen. Die ersetzen nicht den menschlichen Kontakt.
Aber als Übergang?
Übergang, genau richtig.
Gut geeignet. Also kann man so ein bisschen sagen, Medikamente helfen dabei, so wieder etwas mehr Kraft und Stabilität zu bekommen und auf der anderen Seite, aber begleitend ist Psychotherapie total wichtig, damit man dann nochmal langfristig besser mit den Belastungen umgehen kann?
Absolut, ja. Absolut. Das ist gut formuliert und dass man natürlich auch hinguckt, was hat dazu, ich formuliere das mal so vorsichtig, was hat dazu beigetragen, dass ich jetzt in diese Depression reingerutscht bin. Und ich formuliere das deshalb so, weil es ist mitnichten so, dass es immer Auslöser geben muss für Depressionen. Mir geht es sehr gut vom Kern. Ich fühle mich gesund, körperlich, psychisch. Ich könnte aber heute in einem Jahr in einer schwersten, wahnhaften Depression sein, davon überzeugt, dass meine Versicherung den Krankenhausaufenthalt noch nicht mal zahlt und ich mich aufhängen möchte. Ohne groß Auslöser.
Also kann eine Depression jeden treffen?
Jeden.
Ja.
Und insbesondere, wenn es gibt Familien, wir wissen, es gibt quasi eine genetische Disposition, sagen wir. Also im Grunde, wir bekommen ja von unseren Eltern, bekommen wir Gene mit und die, wenn die Eltern beispielsweise beide schon mit Depressionen zu tun hatten, damit kämpfen mussten, erhöht sich mein Risiko natürlich. Okay. Und dann, wenn ich eine hohe genetische quasi Neigung habe, können eher auch kleinere Auslöser dann das Fass zum Überlaufen bringen und dann werde ich tatsächlich klinisch, also von den Symptomen her, rutsche ich in eine Depression. Aber das ist überhaupt nicht so, dass es immer Auslöser gibt, aber genau darum, das ist natürlich unglaublich wichtig, hinzugucken, ich habe jetzt eine Depression, wie läuft es, die zwei großen Standbeine, die wir haben, ist im Grunde unser Privatleben und Job. Und da muss man natürlich hingucken, wie läuft es privat, also der Beziehungsebene, wie läuft es familiär mit Freunden und natürlich auch die große Baustelle, wie sieht es aus im Job, wenn ich da permanente Überforderung habe, dann ist es eine Frage der Zeit, dass ich an meine Grenzen komme. Man kann sagen, ich bin chronischer Dauerstress und das ist, ich glaube, wird fast jedem mittlerweile klar sein. Chronischer Stress, das chronisch zu viel, ist für Körper, Geist katastrophal. Das ist ja, also auch durch Studien gut belegt, der akute Stress, dafür sind wir gemacht, das brauchen wir, das ist auch gut. Also man kann durchaus ja mal eine stressige Jobphase haben oder privat. Das Problem ist, wenn wir nicht regenerieren, wenn wir nicht Pausen haben, wenn wir permanent unter Spannung sind und das geht lange Zeit und dann noch, wenn es zum Beispiel beim Job unglaublich stressig ist, dann kommt auch noch ein privates Problem dazu oder Kinder werden krank oder man ist kurz vor Trennung, dann quasi bricht man zusammen und dann rutscht man, kommt man in eine depressive Phase hinein. Und da setzt natürlich auch insbesondere nach der akuten Phase, wenn ich mich erstmal stabilisiert habe, da setzt dann wiederum die Psychotherapie an, auch schon natürlich präventiv zu wirken, damit ich nicht ein halbes Jahr später oder ein Jahr später in die nächste Depression reinrausche. Ne? Also das ist, habe ich auch immer mal wieder, da sind eher so, also ich gebe mal so ein Beispiel, was jeder nachvollziehen kann. Manchmal habe ich so Männer Mitte 50, arbeiten extrem intensiv, chaotische Lebensführung, zu viel Rauchen, zu viel Saufen und so weiter. Die sind dann sagen, ich bin im Burnout, wo ich eine Depression diagnostizieren würde. Und die haben dann im Grunde an mich so einen Reparaturanspruch. Mach mich mal schnell wieder, selbst wenn das gelingt, dann sage ich manchmal wörtlich, gucken Sie mal, selbst wenn uns das gelingt, was gut sein kann, aber wenn Sie im Dreivierteljahr nicht zu uns wiederkommen, kommen Sie mit dem Herzinfarkt wieder oder Schlaganfall und so weiter. Das ist quasi, kommt mir in den Sinn, wenn ich über eine Psychotherapie, dass man wirklich nochmal beleuchten muss.
Was muss ich auch verändern im Leben?
Genau.
Genau, ja. Ich habe mal eben jetzt noch mal eine Frage aus Arbeitgebersicht. Also Vitus zum Beispiel ist ja auch ein großer Arbeitgeber. Und ich weiß zum Beispiel auch aus der Personalabteilung und aus eigener Erfahrung, dass das oft so ein Spagat ist. Also natürlich will man offen sein, natürlich muss man vielleicht auch klar sein in Gesprächen. Aber genau diese Offenheit versus Arbeitsrecht ist oftmals ein großes Problem. Gibt es da ein Rat oder ein Tipp, wie ein Arbeitgeber das gut handeln kann, weil auf der einen Seite Offenheit, Transparenz wird immer überall gewünscht, aber man kennt natürlich auch diese Fälle, wo dann Arbeitnehmer hinterher sagen, ja, mein Arbeitgeber hat mich überhaupt nicht unterstützt oder hat mich fallen lassen, was aber ja oftmals gar nichts mit dem Fallen lassen zu tun hat, sondern einfach auch einer Mitarbeiterfürsorge zu sagen, wir müssen klar sein bei dieser Thematik oder also dieser Weg zu sagen, wann gehe ich da auch rechtlich in ein Gespräch mit Blick auf Arbeitsrecht, schwierig manchmal.
Ja, ich glaube, auch da wird es keine für jeden Betrieb Unternehmen, die eine Lösung geben. Es muss ja schon mal guter Arbeitgeber vom Kern her sein, wenn überhaupt eine Sensibilisierung dafür da ist, für das Thema.
Oft nicht.
Das ist ja oft nicht der Fall.
Ja. Mhm. Ja.
Und ich gebe mal ein Beispiel, wie komplex das ist. Vor 2 Wochen habe ich mit einer Patientin, die ich lange kenne, wird jetzt 60, die arbeitet im 4-Schicht-System. Die hat 2-3 Mal eine schwere Depression gehabt. Und wenn man ehrlich ist, die kann das im Grunde nicht mehr. Die kann das nicht mehr, was zu jungen Jahren, in jungen Jahren noch geht. Lange Rede, der Arbeitgeber, und auch das kann ich, das ist jetzt kein, überhaupt nicht, Unternehmensbashing. Ich bringe dieses Beispiel auf, wie kompliziert das ist. Der Arbeitgeber sagt kategorisch, nein, es gibt's nicht. Alle Mitarbeiter bleiben im 4-Schicht-System. Dahinter steht natürlich die Befürchtung, wenn wir jetzt sagen, du hast nur noch 2-Schicht-System, früh und spät. Eine Woche später habe ich hier 20 ärztliche Atteste, Bescheinigungen, dass keiner mehr im 4-Schicht-System arbeiten kann. Das, glaube ich, beleuchtet ganz gut dieses Spannungsfeld, wie schwierig das ist, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und ich glaube, wichtig ist, dass überhaupt Strukturen geschaffen werden, ob das ein betriebliches Eingliederungsmanagement ist, ob das Strukturen über den Betriebsarzt sind, ob das auch präventive Maßnahmen zur Mitarbeitergesundheit ob es die gibt. Das sind alles Maßnahmen, die gut sind, um die Mitarbeiter mitzunehmen. Aber es wird nie, befürchte ich, nur die eine Lösung geben. Ne? Und da sind natürlich auch, da muss man auch sagen, da habe ich eine klare Auffassung, es ist natürlich auch nicht immer Aufgabe des Arbeitgebers, sondern was ich so immer wieder beobachte aus der Außenperspektive, wie wichtig es ist. Und das gehört auch, wenn man es kann, dann in den Bereich der Eigenverantwortung bei der Arbeit. Es darf weder eine permanente Überforderung noch Unterforderung darstellen. Die zweite große Säule ist, man braucht, um eine Sache langfristig machen zu können, in irgendeiner Form muss man eine sinnvolle Tätigkeit für sich erkennen können. Und ich bin Realist genug, es muss auch Menschen geben in jeder Gesellschaft, die Jobs übernehmen, wo ich denke, oh, das könntest du nie. Und das ist dann leicht für mich zu sagen, erkenn mal den Sinn darin, wenn du, weiß ich nicht, die Kanalisation da sauber machen musst. Aber ich spreche so aus der aus dem Innenerleben. Wenn man grundsätzlich in seiner Tätigkeit eine Sinnhaftigkeit verspürt hat, das ist immens wichtig für die allgemeine psychische Gesundheit. Das habe ich ja ganz oft auch mit Menschen. Dann eher kommen dann Menschen in der Regel, und dann ist manchmal die Depression die gesunde quasi Krise, was das alles aufgebrochen hat. Die sagen, nee, mir reicht's jetzt, ich kann nicht mehr in diesem Umfeld, ich möchte das einfach nicht mehr, das ist für mich nicht gesund aus den und den Gründen. Selbst wenn es das rechte Maß da ist, aber es ist so eine stupide Arbeit, die widert mich an. Dann muss man aber auch eigenverantwortlich im Grunde sagen, okay, jetzt suche ich mir was anderes, so gut es geht. Und dann wird es natürlich tricky manchmal auch, wie alt man ist, weil diese Patientin, was ich vorhin sagte, es ist in unserer Gesellschaft natürlich brutal schwierig, wenn ich 60 bin, dann was Vernünftiges zu finden.
Geht da Ihrer Meinung nach ein Arbeitgeber zu weit, wenn er sowas dann auch aktiv anspricht mal? Also das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Ich möchte da aus dem Beispiel heraus auch diese Frage nochmal stellen. Eine Mitarbeiterin, die eben in eine Depression reingerutscht ist, die genau diesen Weg mitgemacht hat, Klinik, Medikamente so, Arbeitgeber über Gesundheitsmanagement, BEM-Gespräch und so weiter, diesen Weg auch begleitet, jetzt ist sie wieder da und arbeitet und man stellt fest, die Mitarbeitenden fühlen sich gut, die sagen, ich glaube, die Medikamente schlagen an, mir geht's besser, ich bin aktiver. Man stellt aber auf der Arbeit, bei der Arbeitsleistung fest, da hat sich überhaupt nichts getan. Also da ist auf der einen Seite ein sehr positiver Weg für den Mensch selber und jetzt sitzt man als Arbeitgeber da und denkt, und willst du das jetzt wieder kaputt machen und ihr oder ihm da die Kante geben und sagen, ey, das sehen wir aber überhaupt nicht so. Mhm. Was ist da ein guter Weg? Das ist ja unglaublich schwierig, da mit jemandem ins Gespräch zu gehen. Gleichzeitig denke ich, also Mitarbeitende fordern immer Offenheit und Transparenz, dann ist das auch Recht eines Arbeitgebers, denn man bezahlt diesen Menschen ja auch, da sehr offen und ehrlich mit umzugehen.
Ja, selbstverständlich, das muss man ja auch. Es also, geht ja immer darum, aus meiner Sicht, ich kenne ja sowas auch natürlich aus Mitarbeitergesprächen, man wird bezahlt für eine, ich sag mal, eine durchschnittliche Leistung. Mhm. Leistung ist ja Arbeit pro Zeit, was man bewältigen muss.
Ja.
Der Arbeitgeber darf nicht fordern, dass da jemand immer Superleistung erbringt, sondern quasi gemessen am Durchschnitt, das darf man erwarten. Und es ist ja auch, ich sehe ein viel größeres Problem, es ist maximal frustrierend für alle anderen Arbeitskollegen, Kolleginnen.
Absolut.
Wenn, ich sag mal, jemand ist dort und quasi erbringt die erwartete Leistung dauerhaft nicht, das muss man ansprechen. Und dann schauen, woran liegt es? Gibt es, ich sag mal, kann man noch Dinge verbessern als Arbeitgeber? Kann man Insellösungen finden? Kann der diejenige in einer Nische arbeiten, was eine Win-Win-Situation ist? Und dann wird es trotzdem Situationen geben, wo man sagen kann, naja, so geht es nicht weiter. Dann muss man natürlich immer noch über die Zeit schauen, was ja dann eventuell sein kann, dass wenn erkrankungsbedingt langfristig die normale Leistung nicht erbracht wird, dass es dann zum Beispiel in eine Teilerwerbsminderungsrente geht oder in eine...
Aber was ich so höre bei Ihnen ist, Sie sind da schon für Klarheit auch.
Selbstverständlich.
Also weil natürlich beim Arbeitgeber, bei den Personen, wir sind ja immer auch noch Menschen, immer so der Gedanke da ist, jetzt gibt es da irgendwie einen positiven Ansatz und ich mache den vielleicht wieder kaputt mit meiner Ansage als Arbeitgeber. Das reicht hier nicht.
Ja. Auch da, ich bin nicht ein Freund, da zieht man sich permanent. Man kann ja nicht seine Mitmenschen nur wie rohe Eier dann mit einem Samthandschuh anfassen. Es ist ja einfach, Ton macht ja auch die Musik. Und wenn man einfach ein sachliches Gespräch führt, dann noch, wenn man möchte, wenn die oder die Person noch, ich sag mal, jemand von der Mitarbeitervertretung zur Unterstützung dabei haben möchte, ne, das sollte man alles anbieten, aber selbstverständlich, das muss man ja thematisieren. Gut, ja. Wie soll es anders gehen? Also,
ja. Herr Dr. Hecht, das Thema Depression, ich habe es am Anfang gesagt, so ist immer noch ist so stark mit Scham und Schweigen verbunden. Was glauben Sie, braucht es in der Gesellschaft oder auch bei den Menschen, die erkrankt sind, damit wir das da ein anderes Bild auf diese Gesamterkrankung kriegen? Sind wir da auf einem guten Weg?
Ja, ich glaube schon. Also war es im letzten Jahr oder schon vorletzten Jahr, hat sich ja der Trigema-Gründer, dieser Wolfgang Grupp.
Genau. Auch versucht.
Der hat ja einen schweren Suizidversuch unternommen im Rahmen einer Altersdepression. Ich finde das ganz großartig, wenn solche Betroffenen das auch publik machen. Ich glaube, wir stimmen darüber überein, dass er keine finanziellen Sorgen haben wird. Ja. Er wird ein soziales Netz haben und das hatten wir vorhin ja mal in den Raum geworfen. Jeder von uns kann eine psychische Erkrankung entwickeln. Die Zeiten, und ich bin da auch nicht so sicher, also wenn ich jetzt auf unser Emsland schaue, einzelne Idioten gibt es immer, das wird es auch immer geben, aber ich teile das nicht, dass, wie das vielleicht vor 30, 40 Jahren war, wenn jemand offen auch damit umgeht, dass er Depressionen hat oder andere psychische Probleme, dass das auf Ablehnung, Sanktionen, auf irgendwas trifft. Ich persönlich nehme das gar nicht so wahr und rechne das eher auch, wenn ich das höre, im Freundesbekanntenkreis, wie auch immer, ich rechne denen das eher hoch an, dass die mit offenen Karten da spielen. Ne? Und wenn man auf Social Media unterwegs ist, da komme ich manchmal eher so an die Grenzen, oh, der und der Promi jetzt schon wieder berichten da und darüber. So aus meiner Brille komme ich manchmal, ja, jetzt haben wir es alle verstanden, aber es ist natürlich im Übergeordneten gut, dass dass Menschen für das Thema sensibilisiert werden.
Und ich glaube dazu, so schlecht es dann auch ist, neue Medien sind es auch wieder gut, weil ich glaube, man bekommt heutzutage relativ schnell Informationen, schnelle Informationen zu Themen, auch zu einem Thema wie Depressionen. Ich glaube auch so eine Sendung wie heute oder eben von dem Kollegen Sven Jansen, wo Betroffene über sich reden, werden Leuten helfen und werden vielleicht auch Leute dazu führen, den richtigen Schritt zu tun oder den nächsten Schritt zu tun. Und insofern macht mir diese Sendung ja eher Hoffnung. Also was ich jetzt so mitnehme für mich ist, auf jeder Ebene soziales Netzwerk, egal ob es im Beruf ist oder in der Familie, wenn ich sehe, ja, jemandem geht es nicht gut, einfach mal ansprechen und sagen, hey, mir fällt was auf und wie geht's dir eigentlich? Auch diese Frage mal zu stellen, auch wenn es vielleicht, muss ja nicht immer was Schlimmes sein, kann man ja auch einfach so mal machen, zu sagen, wie geht's dir denn eigentlich? Ansonsten eben medizinische Therapie und Gesprächstherapie unterstützend, wichtig und sinnvoll und nicht so schlimm, wie man denkt, das wollen wir hier ganz klar auch nochmal aufzeigen und eine wichtige Geschichte, also insofern eher ein Thema, wo man bei aller Vorsicht natürlich für den Schweregrad einer solchen Erkrankung sagen kann, es gibt genug, was helfen kann und das können sie, glaube ich, sein. Das habe ich auch verstanden. Es gibt viele, 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 viele positive Beispiele, die mittlerweile gut mit dieser Erkrankung leben können und für sich auch gut alt werden können damit.
Absolut. Hundertprozentig würde ich das so unterstreichen und möchte immer wieder betonen, Depressionen sind vom Kern her ja gut behandelbar. Wenn ich das erste Mal insbesondere in so eine Phase reinrutsche, ist das Wichtigste, dass ich mir Hilfe und Unterstützung hole. Das haben wir hier auch im Emsland. Und ich kenne etliche Menschen, die haben einmal in ihrem Leben, einmal haben die eine depressive Phase durchgemacht und hatten nie wieder was. Und ich weiß es ja nicht, das würde ich nicht sagen, wenn ich jetzt jemanden habe, der 5-mal schon bei uns in Haselünne war, Medikamente nimmt, die Wahrscheinlichkeit, wenn der seine Medikamente wieder absetzt, dass der wieder in eine Depression reinrutscht, ist über 90%. Aber wo ist der Unterschied? Es gibt Menschen mit Diabetes, mit chronischen Darmentzündungen, die müssen Medikamente einnehmen und kommen dann gut mit ihrem Leben zurecht. Wenn ich aber ganz am Anfang bin und stecke das erste Mal da fest, und alles ist, ich sag mal, grau und es ist sinnlos und ich sehe keinen weiteren Weg mehr. Die Take-Home-Message ist, es gibt Hilfe. Die gibt's dann auch zügig, sehr schnell. Und wichtigste erste Schritt, und das sagen auch immer wieder Betroffene, es war so wichtig, dass ich gekommen bin.
Den Schritt machen.
Den ersten Schritt machen. Ja. Und es sind manchmal auch bewegende Momente, wenn ich habe einen total fleißigen, ganz, ich sag das mal bewusst so, ganz normalen Emsländer vom Dorf. Der Vater hat sich suizidiert, als er 12, 13 war. Und der kam zu mir in einer schweren Depression. Der war nie im Krankenhaus. Und er sagte dann irgendwann, da kriegt man wirklich eine Gänsehaut, der sagte dann irgendwann, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, wenn ich nicht gekommen wäre, ich bin mir nicht sicher, ob ich noch leben würde. Und der hat selbst ja auch Kinder. Und das auch, und der war nie im Krankenhaus. Also auch das gibt es. Und deswegen lohnt es sich immer, ich sag mal, erst aktiv zu werden und versuchen individuell für jeden Betroffenen das Beste rauszuholen. Die Schwierigkeit, das mir absolut klar ist, jedes Land, jedes Gesundheitssystem hat so seine Schwierigkeiten und sich erstmal zurechtfinden. Und es ist ja ein Dschungel, ne? Aber Dinge einfach halten. Es gibt auch tolle Anlaufadressen im Internet. Es gibt die Deutsche Depressionshilfe.
Es gibt Telefonseelsorge.
Telefonseelsorge, die machen tolle Arbeit. Es gibt Krisenchats mittlerweile. Alle haben irgendwie Zugang zum Internet. Es ist, wenn man einmal bei Google einfach eintippt, Hilfe bei Depression. Oder habe ich Depression? Bum, 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 kriegt man sofort Anlaufadressen und dann kann ich schon mal gucken auf einer seriösen Seite. Die sind auch immer, findet man sofort gleich oben auf. Und dann geht ja alles seinen Gang. Aber das ist überhaupt erstmal dieser erste Schritt, den ersten Schritt zu machen, ist das auch noch.
Und nicht aushalten, halbes Jahr, bis es dann richtig das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern ruhig auch schneller aktiv werden und zum Beispiel über Google mal so eine Plattform oder auch eine Telefonseelsorge anrufen und mitteilen, was einen bewegt und dann schauen, was passieren kann.
Absolut. Absolut.
Herr Dr. Hecht, vielen Dank. Zum Schluss des Gesprächs an Sie nochmal ganz persönlich die Frage, warum machen Sie Ihren Job gerne?
Ich arbeite jetzt bald ja seit 30 Jahren in der Medizin und ich genieße es sehr, täglich mit Menschen Kontakt nach wie vor zu haben. Ich erlebe das, was ich vorhin gesagt habe, als sehr sinnvolle Tätigkeit. Ich würde nichts anderes machen wollen. Das der, ich sag mal, das Berufsfeld des Psychiaters ist sehr, sehr bunt und abwechslungsreich. Ich erlebe, sage ich den Assistenten auch immer wieder, jede Woche erlebe ich auch irgendwie Situationen, wo ich denke, du hast so viel schon gesehen und gehört, aber es ist doch wieder ein bisschen anders und neu. Und von daher bin ich sehr zufrieden mit meiner Berufswahl.
Sehr schön. Abschließend habe ich noch eine besondere Aufgabe für meine Gäste immer. Und zwar wollen wir die Frage stellen, haben Sie für uns noch irgendeine Buchempfehlung oder einen Künstler, wo Sie sagen, die Musik, da sollte man unbedingt mal reinhören? Oder sind Sie vielleicht ein Theatergänger oder Konzertgänger, wo Sie sagen, das möchte ich mal empfehlen, das sollte man sich unbedingt mal durchlesen, anhören oder hingehen?
Gibt's auf unser heutiges Thema bezogen, auf Depressionen?
Gerne, können wir gerne machen, aber vielleicht gibt es ja auch...
Ja, Buchempfehlung, was wir auch in der Klinik gerne empfehlen, sind im Grunde zwei. Es gibt ein ganz bekanntes, das eher so wie ein Cartoon, kann man überall ordern. Titel heißt Mein schwarzer Hund. Das ist von dem Autor Johnston. Da kriegt man, das gibt es auch mittlerweile für Angehörige. Das ist ein schönes Buch, da mal ein Gefühl auch dafür zu bekommen. Was so Depressionen, wie die sich quasi breit machen und präsentieren. Und dann gibt es aus dem Hogrewe Verlag, das ist ein Fachverlag, ein ganz simpler Titel, Ratgeber Depression. Gibt es nur, der Autor ist Hautzinger. Kleines, günstiges, fachlich sehr gutes Buch, wo man viele Anregungen bekommt, auch für Betroffene und Angehörige, dass sie vielleicht auch ihren Ehemann, Ehefrau, Vater, wie auch immer, besser einstufen können. Die finde ich sehr gut. Und im Privatbereich gibt es jede Menge Literatur, die ich empfehlen könnte. Aber da...
Sind Sie ein Kulturmensch? Also fahren Sie gerne auf Konzerte oder gehen Sie ins Theater gerne?
In der letzten Woche gab es jemanden, den ich bewundern ist ein großes Wort, aber in Lingen war Nick Cave.
Ah ja, genau.
Das
stimmt.
Konzert.
Ja, genau.
Also habe ich mich sehr darauf gefreut.
Ah ja. Gut.
Und
das muss ja auch gut gewesen sein.
Da war ich natürlich, ich gehe sonst gerne auf Konzerte, es sich irgendwie ergibt. Ich lese auch gerne natürlich, also und nach wie vor auch Papierform, also
ja, nicht kein Kindle.
Angefangen, wenn es ein schönes Buch gibt, dass ich gern auch noch, manche fragen sich vielleicht, wer kauft noch so die Erstausgaben mit Hardcover?
Ah, okay. Ja, ja.
Ich genieße es, wenn der...
Ja, stimmt, so haptisch.
Quasi, haptisch.
Ja, genau.
Also wenn das Papier schön ist oder da ist sogar so ein Faden noch mit einem Lesezeichen, das Papier ist gut,
ja.
Man hat einen schönen Einband.
Hat
also,
Stil.
Ja, ne, das, also... Ich für mich kann nur sagen, für mein Gehirn ist das besser, auch auf Papier zu lesen,
sehr gut.
als nur im Kindle oder so. Da das ist nicht meins.
Abschließend habe ich eine Aufgabe für Sie. Und zwar, Sie kennen die Busse, die hier durch die Stadt fahren. Die haben immer so großflächige Werbeflächen, wo sie für unsere Freilichtbühne werben oder für Firmen werben. Ich habe exklusiv für Sie jetzt einen Bus besorgt mit einer weißen Fläche. Und Sie können vielleicht bezogen auf unser heutiges Thema der Gesellschaft, Meppen und Umgebung noch etwas mit auf den Weg geben. Hätten Sie da spontane Idee für so einen Spruch, den man da draufschreiben könnte?
Ich bin kein Werbetexter, Marco. Was könnte man nehmen? Also es ist sollte irgendwas Optimistisches sein. Vielleicht, wenn der Podcast eine schöne Alliteration mit Rakete und Rollstuhl, vielleicht könnten wir nehmen, raus aus der Depression, rein ins Leben. Und Depressionen sind behandelbar.
Sehr also, schön. Das
vielleicht,
ist
vielleicht
raus aus den Depressionen, rein ins Leben. Finde ich wunderbar. Ist eine ganz tolle Geschichte. Dr. Hecht, vielen Dank, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Ich glaube, dass das wirklich eine tolle Ergänzung jetzt zu der Ausgabe von dem Sven Jansen ist, weil auch nochmal, glaube ich, sehr viel klar geworden ist, wie wichtig eine medizinische Begleitung ist. Also egal, ob in Form von Medikamenten oder auch eben Gesprächstherapie oder, was eben nochmal auch alles dazukommt. Ich glaube, da haben viele jetzt nochmal wichtige Inputs bekommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer mit Ihrer Familie. Genießen Sie es. Wir hoffen, dass das sommerliche Wetter bleibt so. Und haben Sie auch noch Urlaub? Oder?
Ja, in zwei Wochen.
Ah, und dann geht es auch noch weg? Oder?
Geht auch noch weg.
Ah ja, wunderbar.
Wohin verrate ich nicht.
Nee, das braucht auch nicht. Nicht, dass da jeder dann plötzlich Ihnen am Strand auflauert und sagt, ich habe den Podcast gehört, ich wollte noch mal eben fragen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zeit. Danke für Ihre Zeit, dass Sie da waren. Und liebe Rollstuhl und Rakete, ach so, wollte ich auch noch eben fragen, ganz zum Schluss frage ich auch mal, waren Sie eigentlich schon mal im Podcast?
Nein.
Und nicht. War gar nicht so schlecht, ne?
Nee, war
nicht,
gut, ja. Gut. Aber vielen herzlichen Dank, würde ich auch noch gerne sagen, auf die Abmoderation.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Herzlich jederzeit willkommen. Ja, wunderbar. Ja.
Vielen herzlichen Dank, es hat Spaß gemacht.
Wunderbar. Liebe Rollstuhl- und Rakete-Hörer, wir hören uns wieder immer am 15. eines Monats. Im nächsten Monat kommt dann ein neuer Gast oder eine Gästin, sage ich jetzt mal, gut gegendert. Und wünsche allen eine gute Sommerzeit. Bis dahin, macht's gut.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.